hatten. Die letzten Male darüber gesprochen, über diese herzliche Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott, diese Intimität, diese ganz enge Gemeinschaft. Und dann hatte ich, als ich das letzte Mal gepredigt habe, euch das Gleichnis von der Lampe nahegebracht, dass das auch ein Gleichnis ist von dieser Gemeinschaft, weil der Geist Gottes in uns ist und wieder wirkt. Und heute machen wir weiter. Aber ganz kurz, damit wir uns nochmal erinnern, steht der Tropfen hüllt den Stein. Emotionale Intimität ist eine Freiheit, in der wir offen, ehrlich und unverblümt die Gedanken und Gefühle mitteilen können. Intimität ist eine oder die Freiheit, in der wir offen, ehrlich, unverblümt die Gedanken und Gefühle mitteilen können. Und wenn wir es gelernt haben, das mit unserem himmlischen Vater, mit Jesus zu machen, dann haben wir auch eine Kultur entwickelt, dass wir das als Geschwister miteinander machen, ohne Angst zu haben, dass wir uns gegenseitig verletzen müssen. Jesus hat uns dies vorgelebt. In den Evangelien sehen wir, dass er Ärger ausgedrückt hat. Wir sehen, dass er zornig wurde. Wir sehen, dass er auch Enttäuschung ausgedrückt hat und auch Frustration. Dinge, mit denen wir zu tun haben, hat er auch ausgedrückt. Und wenn wir wissen, dass er ohne Sünde war, ist für mich, und ich denke für euch auch, die Folge davon, dass wir auch diese Dinge unserem himmlischen Vater, so sie uns bedrängen, mitteilen dürfen. Wie können wir das tun? Wir müssen einen sicheren Ort haben, einen sicheren Ort machen, einen sicheren Ort entwickeln und diesen Ort, diesen Platz, diesen geheimen Ort mit Jesus sorgsam pflegen. Und wir müssen diese Zeit des Zusammenseins mit ihm immer auf eine höhere Stufe bringen. Wenn wir gelernt haben, als Geschwister miteinander zu kommunizieren, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig richten. Und da werden wir heute auch noch Schlüssel sehen. Also, ich muss in meiner Beziehung zu Gott aufrichtig, ehrlich und offen meine Gedanken und Gefühle ausdrücken können. Und da stellen wir uns jetzt jeder für sich die Frage ganz privat, kann ich es wirklich? Oder ist da immer noch etwas, was mich hindert, es zu tun? Da mache ich euch Mut, ihr könnt es, denn er weiß unser Herz sowieso. Und es tut so gut, es zwischendurch, wenn wir mal wieder uns in irgendeinem Knoten befinden, das, was uns da so verknotet, ihm mitzuteilen. Und dann merken wir wirklich, wie da Befreiung geschieht und der Blick nach vorne. Also wir dürfen authentisch mit Gott umgehen und wir dürfen authentisch mit uns als Geschwister umgehen. Und das bedeutet, nicht im Fleisch zu wandeln. Also das Authentischsein bedeutet nicht, dass ich meinen eigenen selbstsüchtigen, egoistischen, auf mich ausgerichteten Wünschen einfach nachgebe. Das bedeutet nicht dieses authentisch sein. Ja? Also, wenn wir hier von authentisch umgehen, mit Gott, mit unseren Geschwistern sprechen, ist also nicht das gemeint, dass wir unseren Begierden nachgeben oder dass wir rauslassen, egal was den anderen verletzt, ich werde jetzt einfach dem da was sagen. Nein, Das ist damit nicht gemeint. Es bedeutet, tief in meinem Herzen Gefühle und Gedanken zu bewegen, die ich vor Gott ausdrücke. Das bedeutet dieses Authentischsein, meine Gedanken, meine Gefühle, die drücke ich vor meinem himmlischen Vater aus. Und indem ich das tue, erlaube ich ihm, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich erlaube dem Heiligen Geist, dass er mich tröstet. Ich erlaube dem Heiligen Geist, dass er mich mit dieser Gnade überschüttet, die in der Liebe ist. Ich erlaube dem Heiligen Geist, dass er mir Stärke gibt, Nein zu sagen, wo ich schon 99 Mal vielleicht schwach geworden bin. Und das ist dieses immer wieder vor ihm kommen, vor ihm unser Herz ausdrücken und dann ist die Möglichkeit zur Veränderung gegeben. Also wir müssen wirklich zurückweisen, dieses Stimmchen in uns, dass wir mit Gott nicht ganz normal reden können. Im stillen Kämmerlein. Er hat uns Menschen geschaffen. Also hat er uns auch mit unseren Ausdrucksmöglichkeiten geschaffen, mit unserer Sprache. Und wir dürfen genauso mit ihm kommunizieren. Macht Sinn, oder? Ja. Und wie machen wir es oft? Oh, wir drucksen uns da einen ab. Also, mache ich uns allen Mut, Gefühle zuzulassen, Dinge mit ihm zu besprechen. Und eben, die Anke hat es vorhin schon gesagt, ein Geschwister des Vertrauens oder ja, anzurufen. Und wir sind dazu da im Leib, uns gegenseitig zu dienen und uns gegenseitig weiterzuhelfen. Es ist so wichtig, dass wir aufhören, Gefühle und Gedanken zu verstecken und vorzutäuschen, als ob alles okay wäre. Und da sind wir Weltmeister drin. Auch aus Schutz. Der Nachbar fragt, na, wie geht's dir? Wir werden den Nachbarn noch nicht sagen, wie es uns geht. Ja? Weil der kann das doch ausnutzen, was ja auch stimmt. So tickt aber unsere Gesellschaft. Aber wir dürften es, und ich denke, hier ist das wirklich schon diese Atmosphäre so, dass wir uns gegenseitig da ausdrücken dürfen, ohne etwas vortäuschen zu müssen. Wir dürfen als Beispiel einfach mit unserem himmlischen Papa sprechen. Gott, ich fühle, als ob ich am Sinken wäre. Ich bin allein gelassen, so fühle ich mich. Ich habe das Boot verlassen und ich drohe unterzugehen. Das können wir unserem himmlischen Papa sagen. Und er wird uns helfen. Oder ich fühle mich missverstanden. Genau dann geben wir Gott die Erlaubnis, da hineinzugreifen und er kann uns seine Gedanken und seine Gefühle mitteilen. Also wir müssen nichts verstecken. Es gibt 6 Schritte, um mit Gott und mit den anderen in dieser emotionalen Intimität leben und wachsen zu können. Ihr wisst, wir sprechen immer noch übers Herz. Denn wenn wir immer ein falsches Spiel vor uns spielen, vor Gott spielen, vor dem anderen spielen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es in unserem Herzen gar keine Klarheit gibt. Und dass wir eben die Lampe unter den Scheffel gestellt haben oder unter das Bett gestellt. Aber wenn wir lernen, authentisch, wahrhaftig zu kommunizieren mit unserem himmlischen Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, ihn dazu einzuladen, dann können die Dinge in unserem Herzen verändert werden. Und deswegen machen wir das alles. Der erste Schritt, und da haben wir alle schon das gemacht, dass wir genau das Gegenteil getan haben. Der erste Schritt ist, ich übernehme die Verantwortung für meine Gefühle. Und was hören wir oft und wie reagieren wir oft? Du bist dran schuld, dass ich jetzt so fühle. Hättest du das nicht gesagt, dann müsste ich das jetzt nicht so empfinden. Ja? Also, wir übernehmen Verantwortung für unsere Gefühle. Egal, ob der andere sich an uns schuldig gemacht hat oder ob wir nur denken, er hat sich an uns schuldig gemacht oder ob wir was falsch verstanden haben oder was falsch wahrgenommen haben. Der erste Schritt ist, ich übernehme jetzt die Verantwortung für das, was ich gerade als Reaktion fühle. Denn erst dann kann diese emotionale Intimität wachsen. Ich nehme praktisch so eine Mauer weg, ne? Und Stacheldraht. Ich kann niemanden beschuldigen, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Niemanden. Weder die politische Lage, noch der Krieg in der Ukraine, noch die Sache mit Covid, noch. Niemanden kann ich beschuldigen, dass ich jetzt das fühle, was ich fühle. Niemanden. Und das ist, denke ich, auch eine ganz große Hürde für manche. Weil es bedeutet, wenn ich niemanden mehr beschuldigen kann, dass ich mich so fühle und Verantwortung übernehmen muss, muss ich mich ja irgendetwas stellen. Ich muss mich ja dem stellen, dass Veränderung angesagt ist. Und Veränderung tut oft weh. Weil wir so viele Gewohnheiten entwickelt haben, unser gesamtes Leben lang. Gewohnheiten, so zu denken, Gewohnheiten, so zu sehen, Gewohnheiten, das zu tun. Und unser Herz diese Gewohnheiten hat. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe die Verantwortung, dann können wir uns nicht mehr rauswinden aus dieser Schiene. Also aufhören, die Rolle eines Opfers zu spielen. Ich bin von zu Hause halt so geboren. Ich bin Melancholiker, ich bin Phlegmatiker und ich habe halt meine Depressionen und meine Schwermut. Ich muss immer alles nachpulen und das macht mich kaputt. Oder ich bin halt ein Sanguiniker, mir geht es halt heute gut und morgen geht es mir nicht gut. Und ich bin Choleriker und ich fahre aus der Haut. Es ist kein Alibi. Weil wisst ihr, diese Sachen, die die Wissenschaft eingestuft hat, hat nichts mit Gottes Werk zu tun. Wir leben unterm vollbrachten Werk des Kreuzes und es gibt kein Alibi mehr, sich auf seiner Charakterschwäche auszuruhen. Keine. Könnt ihr Amen dazu sagen? Ich will es hören.
Amen.
Wirklich, weil ich muss mir das auch sagen. Wir haben kein Alibi mehr, uns auszuruhen auf Cholerik, auf Phlegma, auf Melancholie, auf Sanguinik. Haben wir nicht mehr. Wir haben auch kein Alibi mehr, uns auf unsere Vergangenheit auszuruhen. Ich kann ja nicht anders. Ich bin in diesen Umständen aufgewachsen. Geht nicht. Und da merkt ihr, da müssen wir uns jetzt entscheiden, will ich das? Und das ist Freiheit. Und ich sage euch eins, wer sich entscheidet, nee, ich will es eigentlich nicht, es ist mir zu viel, Gott liebt ihn trotzdem. Und der Geist Gottes wird trotzdem zu uns sprechen. Ja? Weil Gott sich immer wieder entscheidet, uns zu sehen mit Hoffnung, weil er seinen Sohn sieht. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er entscheidet immer wieder. Und so ist jeder Tag ein neuer Anfang. Und er ist sehr, sehr, sehr langmütig. Wisst ihr, wir tun Gott damit keinen Schaden. Wir tun uns selbst damit Schaden, weil wir Zur Freiheit sind wir in Christus berufen, weil wir nie in die Freiheit kommen. Nie. Wir bleiben dann immer hier stehen, hier vorne. Und das ist schon besser als gar nichts. Danke, dass du genau für meine Schwäche gestorben bist, dass du das abgewaschen hast. Aber wisst ihr was? Es gibt hier durch eine Tür. Oder eine Brücke. Manche stellen es auch als Brücke dar. Wir sind doch dazu berufen, himmlische Bürger zu sein. Und wenn in Gottes Reich Freiheit ist, Frieden ist, Freude ist, hey, Wohlgelingen in allem ist, Kreativität, Schönheit, einen coolen Blick haben, den Durchblick haben, wenn wir da durchgehen. Wir sehen die Köstlichkeiten, die er hat. Wir sehen die Heilung. Wir sehen die Freisetzung. Wir sehen, dass die Dämonen besiegt sind. Und all diese Dinge sehen wir, wenn wir da durchgehen. Das wollen wir doch, oder? Aber wer da vorne stehen bleiben will, den hat Jesus genauso lieb. Und Gott auch. Nur um es ganz klarzustellen. Also, der erste Schritt, ich übernehme für meine Gefühle Verantwortung. Ich kann ja, es wird heute überall proklamiert und ich finde es schockierend. Wir haben jetzt in unserem Dorf so viele zerbrochene Ehen. Warum? Weil die Männer oder die Frauen auf einmal denken, nach so und so vielen Jahren Ehe, lohnt sich nicht mehr, ich hole mir jemand anderen. Es ist abartig. In einem Haushalt weiß ich, da ist praktisch die Ehefrau gezwungen, mit ihrer Tochter im gleichen Haushalt zu bleiben, wie der Mann mit seiner Freundin. Hey, die haben irgendeinen Deal gemacht. Wie verkehrt ist das? Wie verkehrt? Wir müssen endlich anfangen, die Wahrheit zu sehen und die Wahrheit zu sagen. Wir haben uns lange gestreckt, immer geschwiegen. Es ist nicht normal. Es ist nicht normal. Homosexualität ist nicht normal. Wir lieben die Menschen. Aber es ist nicht normal. Es ist nicht in göttlicher Ordnung. Und die Menschen, die das praktizieren, sind gefangen. Ich habe noch keinen homosexuellen Menschen gesehen, der irgendwie eine Gelassenheit, eine Coolness ausstrahlt. Die haben alle wie so ein Panzer um sich. Und Wissenschaft hat bestätigt, dass die Lebenserwartung wesentlich geringer ist, wenn Homosexualität oder bei Frauen ist es ja das andere dann, praktiziert wird. Man hat jetzt auch, und es ist nicht die Strafe Gottes, man hat jetzt auch festgestellt, dass dieser Affenvirus gerade wieder in diesen Kreisen kursiert. So wie AIDS damals auch angefangen hat, ist dann weitergegangen. Und spätestens da sollten unsere Ohren klingen und wir sollten Gott bitten, uns einzusetzen für die Wahrheit, aber auch den Menschen zu helfen, die Liebe weiterzugeben. Weil es gibt genug Zeugnisse, wo Menschen, Kinder daraus gekommen sind durch Jesus. Gibt es. Oder die Standfestigkeit haben. Und nicht, weil Politik das heute lehrt und sagt, in der Schule mittlerweile, ihr könnt euch entscheiden, welches Geschlecht ihr habt. Wie falsch ist das? Das wird unseren Kindern beigebracht. Und wir müssen auch entscheiden, wenn wir das nächste Mal wählen. Wir wählen das, was mit Gottes Ordnungen übereinstimmt. Ich habe lange nach Deals gewählt. Oh, ich wähle das kleinere Übel. Und habe dann Abtreibung mit in Kauf genommen. Ich habe Schwulsein mit in Kauf genommen. Und wenn wir nochmal wählen, hört in die Bundestagswahlen über Phoenix. Könnt ihr reinhören, wer es am Herzen hat. Reinzuhören, wer politisch sich ein bisschen interessiert, um dann auch im Gebet zu stehen oder auch einfach um für die Wahrheit zu stehen. Über Phoenix kann man schön die Bundestagsdebatten mitbekommen. Und dann sieht man, wie die einzelnen Politiker reagieren. Und dann kann man auch, wenn man ein Herz für jemanden hat, für den einsteigen, für den einstehen. Ja? Aber es ist an der Zeit, wo die schweigende Masse Christsein aufhören muss. Es ist schon sehr weit vorgedrungen. Und ich bin froh für Johannes Hartl, der die Dinge beim Namen nennt. Ich bin froh, in Amerika gibt es Prediger, die es tun. Es gibt den Bernard, den, wie heißt er denn, aus, wo du uns gesagt hast, oben aus dem Ach, ebenfalls der für die Wahrheit einsteht. Ja? Christsein ist kein Duckmäusertum. Was glaubst du, weswegen es die Märtyrer gab? Es gab die Märtyrer, weil die für ihr Christsein gestanden haben. Die haben die Liebe ausgeteilt. Die waren da, wo die Kranken waren. Und das hat der Herrschaft Angst gemacht. Hören wir auf, Duckmäuser zu sein. Und dazu gehört, dass wir Lichter sind. Und dazu gehört eben, was ich jetzt predige.
Und auch 1000 plus hier engagieren sich gegen Abtreibung.
Richtig, das, was du legen hattest.
Ja, politisch auch vor.
Ja.
Sie kamen hin und auf.
Richtig, es gibt genug. Oder ich denke, es ist an Christophs Onkel, der da auch, ja. Ich weiß gar nicht, wie das. Also es gibt Initiativen, aber ich mache uns Mut, hören wir auf mit dem Duckmäusertum. Wir müssen jetzt nicht rausgehen und das auf die Bühne schreien. Aber wenn wir im Verwandtenkreis sind, auf Feiern oder so, und dann wird dann so gelabert. Wenn wir nicht die Freiheit haben, was zu sagen, dann schweigen wir lieber. Aber wir gehen nicht mit in die Schiene. Und wie schnell sind wir mit in der Schiene? Nein, wir sagen die Wahrheit, dass das keine Freiheit ist. Also, ich übernehme für meine Gefühle Verantwortung. Zweitens, ich muss offen sein dafür, wer bin ich überhaupt? Wie ticke ich überhaupt? Wir wissen oft gar nicht, wie wir wirklich in unserem Herzen sind. Wir müssen uns mal selbst kennenlernen. Wenn ich alleine bin, warum bin ich so in Beziehungen? Je besser wir uns selbst kennenlernen, wo sind meine Limits? Warum fühle ich, was ich fühle? Warum denke ich, was ich denke? Was spielt sich da eigentlich in mir ab? Können wir das mit Gott verarbeiten? Es geht hier nicht um die Psychologie, sich selbst zu entdecken und selbst zu verwirklichen. Es geht hierbei um, authentisch mit unserem himmlischen Vater Dinge zu klären, mit dem Wort Gottes, mit dem Geist Gottes, mit Jesu. Darum geht es. Und ich habe an mir gemerkt, dass ich oft Dinge tue, die kontraproduktiv sind. Und da bin ich wirklich auf dem Weg zu fragen, was ist es? Was macht mir da den Druck, was mich dann sowas von lähmt, dass ich ganz aus der Bahn geschmissen bin, weil das ist ja nicht mit Gottes siegreichen Werk am Kreuz. Also muss es ja was mit mir zu tun haben, es hat auch nichts mit anderen Menschen zu tun. Also ich mache euch Mut, sagt ein Ja dazu. Herr Jesus, wer bin ich wirklich? Heiliger Geist, führ du mich hinein und befreie mich von verschiedenen Dingen, beziehungsweise zeig mir diese Dinge, dass ich mich davon lösen kann in deiner Liebe, im Schabbat. Na, das ist das Zweite. Also erstens, Verantwortung nehmen für unsere Gefühle. Zweitens, wir sind offen dafür, unser Herz mal kennenzulernen. Drittens, grundsätzlich glauben, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Er ist gut, er ist gut, er ist gut oder er ist nochmal gut. Gott ist gut. Und selbst wenn wir in der Bibel mal Stellen finden, wo das anders ist, dann dürfen wir nie zweifeln, dass Gott was Böses im Schilde hat. Sondern wir müssen dann sagen, okay, ich verstehe diese Stelle nicht, aber ich rutsche nicht davon weg, dass du gut bist. Amen?
Amen.
Ganz wichtig. Und auch da merke ich innerlich bei mir oft, dass ich da so ein verqueres Herzensdenken habe. Ja, vielleicht, ich habe da ja einen Fehler gemacht. Da hat er ja doch ein Recht eigentlich. Nein, Gott ist gut. Und wenn Gott gut ist, ist das perfekt. 100% perfekt. Ja? Das war das Dritte. Also, wenn Bibelstellen und mein Verständnis oder wir lesen eine Auslegung dieser Bibelstellen im Widerspruch stehen zu der Güte Gottes, dann muss ich in mir ganz klar verankern, die Güte Gottes und nicht den Bibelvers. Und die Güte Gottes wird uns nie in irgendwelche Unfreiheiten führen. Tut sie nicht. Na? Also die Natur Gottes ist gut und ich weiß jetzt nicht, was dieser Bibelvers genau aussagt oder diese Stelle, ich lasse sie einfach stehen. Es wird ja auch oft, wenn wir dann Menschen erklären draußen, Gott ist gut, dann kommt dann pap, 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 und warum hat er das zugelassen? Das kommt gleich noch. Das ist nämlich Punkt 4. Jedes Richten von mir wegnehmen. Und dazu gehört die Frage, warum? Warum hat Gott das getan? Warum hast du das getan? Warum erlaubt Gott das? Warum lässt Gott das zu? Kennt ihr die Fragen? Ja? Was uns jetzt betrifft, wir stellen einfach nicht diese Warum-Frage, denn hinter dieser Frage steckt meistens nicht das Verlangen, dass diese Frage beantwortet wird oder dass wir mehr Erkenntnis oder Offenbarung über eine Situation haben, sondern es steht ein Anklagen und Richten dahinter. Und deswegen stellen wir diese Frage, warum nicht? Oh, Ehepaare können das so gut, ich kann das auch gut. Oder konnte es? Priesters konnte ich es mit dem Ruf, warum? Und dann war es ein Anklagen, sind wir da herbeigeschlagen. Und das möchten wir ablehnen. Wir hatten jetzt am Freitag, weil wir sehr eng miteinander wohnen, mit zwei Familien, also mit der Familie meines Sohnes und wir, sage ich immer, wir müssen uns treffen, wir müssen uns treffen, wir müssen uns treffen, wir müssen mal austauschen. Einfach mal austauschen. Und sie haben mir dann geoutet, dass für die das Stress ist. Eigentlich wollen sie das gar nicht. Ich habe gesagt, wieso? Die haben gedacht, dass wir uns nur treffen, damit ich Dinge sage, die zu tun sind. Aber ich muss ja irgendwie diesen Eindruck rübergebracht haben. Wir haben darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, darum geht es nicht bei diesen Treffen. Es wird zwar auch besprochen, was fällt an? Was ist im Küchendienst zu tun, wenn zwei Familien nutzen? Wie ist der Hausflur, in welchem Abstand zu putzen, wenn zwei Familien nutzen? Damit es in Frieden abgeht. Aber es geht auch darum, miteinander auszutauschen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ne? Und ich denke, da war der Druck auch weg. Aber zuerst kam dieses. Und so ticken wir in unserem Herzen. Wir denken immer, wenn der andere mit uns mal Kontakt haben will, dass wir dann Kontakt haben, nur um uns gegenseitig in irgendeiner Weise niederzumachen oder so. Ich spreche jetzt nicht von Festen oder Feiern oder unserer Weiberzeit, sondern ich spreche jetzt wirklich, wenn es darum geht, mal zu sagen, wir müssen uns mal zusammensetzen. Also, wir sind gewohnt mit diesem Anklagen und Richten, weil wir es erlebt haben, im Hintergedanken, in unserem Herzen immer schon zu rechten. Wenn er was sagt, dann sagt er das zwar, aber eigentlich meint er was ganz anderes. Und damit müssen wir aufhören. Wir hören auf, wenn der andere was sagt, warum. Und wenn wir es fragen, wieso oder warum hast du das gesagt, dann nur mit der Intention, ihn besser kennenzulernen oder wirklich zu erfahren, habe ich das richtig verstanden? Gibt es da was, wo bei mir was verändert werden muss? Ja? Also die Warum-Frage. Erstens, wir nehmen Verantwortung für unsere Gefühle. Zweitens, wir sagen Ja dazu, uns kennenzulernen, indem uns der Heilige Geist leitet. Drittens, wir glauben, Gott ist gut. Und gut und gut. Und viertens, wir hören auf mit diesen Warum-Fragen, mit den Hintergedanken des Richtens und Verurteils. Wenn wir nämlich mit diesem Richten und Verurteilen leben, können wir gar nicht in intimer Emotionalität mit anderen umgehen. Das kann jedes gute Zusammensein. Dann versucht man immer so umeinander herumzureden, umeinander herumzugehen. Man hat so einen Scheinfrieden. Aber wenn doch Frieden durch Jesus in uns ist, ist doch klar, dass er auch möchte, dass wir, wenn wir miteinander umgehen, dass wir auch in diesem Frieden miteinander umgehen. Ne? Fünften. Hoho! Das hatte ich neulich wieder so schön gesehen. Wo waren wir? Wir waren irgendwo. Ist auch egal. Wir müssen lernen, gegenwärtig anwesend zu sein, wenn wir miteinander reden. Wir müssen lernen, anwesend zu sein, gegenwärtig zu sein, wenn wir miteinander reden. Und nicht in unseren Gedanken schon wieder da, in unserem Planen schon wieder da oder zwischendurch mal das Handy zack, 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 weil es nämlich gerade mal wieder hier vibriert hat. Wir müssen endlich wieder lernen, du und ich. Und ich und du. Und wenn du was sagst, dann will ich das hören. Dann will ich verstehen. Dann will ich spüren. Dann will ich erfahren. Und euch ist das bestimmt auch bewusst. Überall ist dieses Handy. Überall. Wenn Leute gehen zusammen irgendwo essen, die sitzen nebeneinander und jeder ist in seinem Handy. Zwischendurch zeigt man mal der eine dem anderen und dann meint man, man hat Kommunikation und Kennenlernen gepflegt. Nein, man hat Handy-Kennenlernen gepflegt. Man hat die Informationen aus dem Handy kennengelernt, aber nicht den Partner oder die Partnerin oder die Freundin oder... Stimmt's oder stimmt's nicht? Und auch an den Bushaltestellen, jeder hockt mit seinem Handy. Hey, da ist gar keine Chance, den anderen kennenzulernen, mal miteinander zu reden. Wo soll man es denn noch tun? Beim Arzt dürfen wir es nicht mehr. An den Kassen können wir es noch tun, aber selbst an der Aldi-Kasse oder Lidl-Kasse oder wo, zack, Handy, wenn man warten muss, Kaufwagen und Handy. Schottendicht. Also, wir lernen, und das ist der fünfte Punkt, wir lernen wirklich anwesend zu sein und zu hören. Auch nicht gerade wieder auf dem Sprung zu sein, ich habe jetzt gar keine Zeit, ich muss ja weg. Das kann man dann kommunizieren, dann sagen, du hör mal zu, ich habe jetzt gar keine Zeit. Aber es gibt nichts Schlimmeres, jemand stellt dir eine Frage, habe ich schon ganz oft gehört. Und ich habe an den Augen dann schon gesehen, der ist so unter Spannung, der will eigentlich die Antwort gar nicht haben. Manchmal bin ich ja dann fies, ich gebe dann die Antwort und hake danach.
eine Frage, die man schon eine Antwort hat.
Ja, genau.
Das ist weil es oft nicht mehr, man ist immer irgendwie am Sprung und man hat immer ein Alibi am Sprung zu sein.
Der Kumpel liegt ein Handy dazwischen.
Also fünftens, lernen gegenwärtig sein, anwesend sein, den anderen zu schätzen, in Ehrerbietung. Es ist spannend, was der andere mir sagen möchte. Es ist nicht eine Gefahr oder knechtet mich. Nein, es ist spannend, weil er doch Mensch ist wie ich. Und dann kommt etwas und ich denke, das ist eine Hürde, die wir aber sehr wohl nehmen können. Wir verpflichten uns zur Ehrlichkeit. Und wisst ihr, was geschieht, wenn wir uns zur Ehrlichkeit verpflichten? Uns gegenüber, anderen gegenüber. Wir sind verletzbar. Wir sind angreifbar. Möchte jemand verletzbar und angreifbar sein? Niemand. Und trotzdem geht der Schuss nach hinten los, wenn wir uns nicht zur Ehrlichkeit verpflichten. Weil wir unser Herz verhärten und nicht hören können, was der Geist Gottes uns sagt und nicht sehen können. Jesus war ehrlich, ist er angegriffen worden? Und wie? Aber er wusste, wer er ist, Gottes Sohn. Er wusste um seinen Auftrag. Wir wissen auch, wer wir sind, wenn wir es zulassen. Und wir wissen um unseren Auftrag. Wisst ihr noch? Hatte ich auch gepredigt. Was ist der erste Auftrag? Wer weiß es noch? Unser erster Auftrag, unsere erste Bestimmung an diesem Leben ist was?
Gemeinschaft mit Jesus.
Gemeinschaft mit Jesus.
Richtig! Das ist der erste Auftrag. Gemeinschaft mit Jesus ist unsere erste Bestimmung. Intimität mit Jesus. Und aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Intimität heraus kommt erst die zweite Bestimmung. Und was ist die zweite Bestimmung? Jünger sein. Um es kurz zu bringen, mit all den Facetten. Jünger zu sein. Und wie jeder Jünger ist, da ist jeder anders Jünger, weil jeder anders ist. Und deswegen machen wir das hier. Führen in die Intimität mit Jesus. Also ich sage die Punkte nochmal, ich sage es extra, ich weiß nicht, ob es jemand mitgeschrieben hat, weil es sind ganz wichtige Dinge. Ich übernehme für meine Gefühle Verantwortung. Ja? Ich übernehme die Verantwortung für meine Gefühle. Ich bin offen, um zu lernen, wer ich wirklich bin. Ich glaube grundsätzlich, dass Gott gut ist. Der dreieinige Gott ist gut. Gut, gut, gut. Ich lasse jedes Richten weg und ich stelle nicht die richtende Frage, warum. Wenn ich warum frage, dann um wirklich Erkenntnis, Offenbarung zu bekommen. Aber nicht um zu verurteilen, um zu richten, um jemandem so ein Schuldbewusstsein zuzumachen oder uns selbst. Ja? Und ich lerne gegenwärtig zu sein, anwesend zu sein. Wenn ich Zeit mit meinem himmlischen Papa habe, mache ich das Handy aus oder lege es ganz weg. Ich möchte mal den Chef auf der Arbeit sehen, der froh wäre, wenn seine Arbeiter nur mit dem Handy rumlaufen. Wenn der Ekumi im Kindergarten mit den Kindern einfach mal zwischendurch das Handy rauszieht, eigentlich spielt er gerade ein Spiel, Mensch, ärgere dich nicht, Spiel. Und das ist ja eigentlich langweilig und bis zum nächsten Würfel, bis ich dran bin, kann ich ja mal kurz meine News im Handy lesen. Und dann kommt gerade die Leitung rein. Möchte mal wissen, was die sagt. Ja? Wir müssen wirklich mal gucken, wie ist das wirklich, was, wie ich reagiere. Ganz wichtig. Also anwesend sein. Ich bin jetzt hier, wie so ein Kind. Kinder sind immer jetzt hier. Und die wollen eigentlich, dass sich alles um sie dreht. Das ist halt das Kindsein. Aber sie sind hier und das finde ich das Tolle am Kindsein. So, hier bin ich. Oh, bin hier. Und dann gucken sie auf die Mama. Oder auf den Papa. Na, also lernen, anwesend zu sein. Und sich zur Ehrlichkeit verpflichten. Das Schauspiel hat ein Ende. Das Maskentragen hat ein Ende. Und wenn jemand mich fragt, von meinen Geschwistern, wie geht es dir, und man nicht sagen möchte genau, was es ist, dann kann man dem Geschwister auch sagen, du hör mal zu, ich bin da was am Arbeiten, in mir arbeitet was, ich möchte da jetzt nicht drüber reden, aber bitte nicht die lapidare Antwort gut, und die hört man so oft, habe ich früher auch gegeben, gut, und es ist eine Lüge. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht sagen, es geht mir gut. Der Heilige Geist, ich danke dir, dass du uns veränderst. Ich danke dir, dass du der Geist der Wahrheit bist und dass du uns in die Wahrheit führst und die Wahrheit uns frei macht. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du den Weg in die Wahrheit geebnet hast. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass deine Liebe in unserem Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist und dass diese Liebe wirklich verändert, dass diese Liebe unsere Herzen weich macht, wie wir es vorhin gelesen haben, dieses Zerschmelzen wie Wachs. Genau das ist es. Es hat nichts, dieses Zerschmelzen mit Wachs, das bedeutet wirklich diese unguten Dinge, die in unserem Herzen sind und uns hindern, in der Freude, in deiner Freiheit zu leben. Das soll wirklich zerschmelzen. Und ich danke dir einfach, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir deine Kinder sind, deine geliebten Kinder. Amen. Amen. Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Jonice, wir haben noch was zu klären und Marianne und Markus auch bitte noch nicht weggehen. Weil, wisst ihr was? Die Ampel hat ganz lange unsere Gemeinderäume geputzt. Hat jemand bemerkt, dass wir immer in eine saubere Gemeinde gehen? Ich habe es gemerkt, spätestens immer da, wenn Anke sagt, komm, lass es stehen, ich mach das. Und jetzt ist die Staffelstab weitergegangen.